Ja, schön, dass ihr heute gekommen seid zum Gottesdienst. Ich bin heute ein bisschen overdressed. Ist schon interessant, ne? Also ich glaube, so die Hälfte von euch hat sich nicht vorstellen können, einmal eine Predigt zu hören von jemandem, der in einem Fußballtrikot predigt. Aber es soll heute wirklich darum gehen. Und ich habe ein paar Leute angeschrieben, die sich an meiner Predigt beteiligen sollen. Und ich würde jetzt bitten, dass diese Leute sich das, was sie mitgebracht haben, auch überziehen und einmal nach vorne kommen. Genau, stellt euch einmal vielleicht hier vorne in die Reihe. So, jetzt seht ihr mal die Brüder im täglichen Outfit. Ich hatte eigentlich auch Arthur eingeladen, sein Dortmund-Trikot anzuziehen. Der ist heute nicht da. Ich weiß nicht, ob es jetzt wegen gestern ist oder nicht. Keine Ahnung. Ja, ich habe ein paar Fragen. Und zwar, stellt euch einmal vor, ihr seid jetzt vor Gericht. Und die Anklage wird verlesen und ich sage mal jetzt zu Willi, die Anklage, die dir vorgeworfen wird, ist, du fährst Fahrrad. So, du wirst beschuldigt, Fahrrad zu fahren und jetzt ist die Frage an dich, also die Frage, die ich an dich habe, ist es, gibt es Beweise in deinem Leben, die das bestätigen würden?
Nö.
Es gibt keinen Beweis, dass du Fahrrad fährst. Okay, dann frage ich konkreter. Gibt es eine weitere Ausstattung als den Helm, den du jetzt anhast? Hast du weitere Ausstattung zu Hause?
Handschuhe?
Ja.
Schuhe?
Was Fahrradfahren betrifft? Hast du ein Fahrrad?
Ja, sicher, natürlich.
Ja, okay, gut.
Logisch.
Hast du Geld investiert fürs Fahrradfahren?
Ja, und nicht wenig.
Gut. Zeit?
Auch.
Hast du vielleicht Freunde, die die gleichen Interessen haben? Oder irgendwelche Bekannte, die das auch gerne machen?
Ja, natürlich.
Okay, vielen Dank. Jetzt kannst du das mal weitergeben an Philipp. Philipp wird beschuldigt, dass er Real Madrid-Fan ist. Und ich habe die Frage an dich, gibt es Beweise in deinem Leben, die das bestätigen würden?
Ja.
Okay, das heißt, du hast auch weitere Ausstattung vielleicht mit dem Emblem von Real Madrid?
Das ist richtig.
Okay, hast du Geld und Zeit investiert?
Ja.
Okay, gut. Du kannst es weitergeben. Gib das mal an Stravo. Genau. Du wirst beschuldigt, dass du Fußball spielst, dass du auch gerne Fußball spielst. Das ist die Anklage. Gibt es Beweise in deinem Leben, die das bestätigen?
Ja.
Okay, hast du auch Zeit vielleicht dafür investiert?
Ja.
Ja, okay, gut. Und ich habe jetzt einfach ein paar Leute mehr genommen. Ich will jetzt eben nicht immer die gleiche Frage stellen. Aber mir war es einfach nur wichtig zu zeigen, dass das, was unser Hobby ist, das, was wir sind, das, was uns zum Teil ausmacht, spiegelt sich wieder darin, in dem, was wir tun. Das heißt, alle, die hier stehen, ich habe sie ganz bewusst so gekleidet, ich habe sie gestern angeschrieben gehabt, die stehen für etwas, was Teil ihres Lebens ist. Vielen Dank. Wenn ihr möchtet, dürft ihr das anbehalten. Heute ist so ein Tag im Gottesdienst, wo man auch im Trikot sitzen darf oder mit Helm. Das wird heute nicht stören. Genau das, womit wir uns gerade beschäftigt haben, das hat mich in der letzten Zeit auch beschäftigt. Und ich habe vor kurzem zwei Sätze gehört, ja, die mich schon ins Nachdenken gebracht haben. Der eine Satz war, oder die eine Frage, glaubst du an Jesus Christus? Wenn ja, was machst du daraus? Und ein Mann sagte, mich hat mal jemand gefragt, wenn man dich beschuldigen würde, ein Christ zu sein, könnte man dann deine Schuld beweisen? Das Thema meiner Predigt heute ist, was machst du aus deinem Glauben? Und ich möchte mit euch zu Beginn Jakobus 2, Vers von Vers 14 bis Vers 27 lesen. Jakobus 2, 14 bis 27. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nichts geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde es helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ist nicht ebenso die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einen anderen Weg entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Ich habe euch gesagt, dass ich heute vielleicht ein bisschen mehr nervös bin als sonst, weil es ist wirklich ein Text oder eine Bibelstelle, die selbst bei Martin Luther und bei anderen, ich sag mal, wichtigen Größen in der Kirchengeschichte zu Verwirrung geführt hat, vielleicht zu Entzweiung. Und das ist ein ziemlich heikler Text, gerade wenn man aus den Briefen des Paulus kommt. Aber hier in dem Abschnitt haben wir gelesen, Glaube ohne Werke ist tot. Und das sagt er hier ganz direkt dreimal und indirekt noch ein paar Mal mehr, obwohl der Abschnitt so kurz ist. Und ganz zu Beginn, also in Vers 14, da ist jemand, der behauptet, dass er Glauben hat. Jemand sagt, er habe Glauben. Und der Text, wenn man ihn weiterliest, ist eine ganz klare Herausforderung, Beweise zu liefern für diesen Glauben. Das heißt, Jakobus möchte für diesen Glauben Beweise haben. Aber ist das nicht ein Widerspruch zu Paulus? Wir nehmen in dem gemeinsamen Hauskreis gerade den Galaterbrief durch und ich denke, deswegen sind auch einige im Thema drin. Lasst uns Römer 3, Vers 28 lesen. Römer 3, 28. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Der Mensch wird durch Glauben gerechtfertigt, nicht durch die Werke des Gesetzes. Das hört sich im Gegensatz zu dem, was Jakobus gesagt hat, irgendwie wie ein ganz klarer Widerspruch an. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns erstmal darüber unterhalten, was ist Glauben überhaupt? Wie kann man Glauben beschreiben? Welche Arten von Glauben gibt es? Gibt es da vielleicht Unterschiede? Dazu lasst uns Hebräer 11, Vers 1 lesen. Ich finde den in der Schlachter so gut übersetzt. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Der Glaube ist eine feste Zuversicht. Der Glaube ist ein Hoffen auf etwas. Der Glaube ist die Überzeugung von Tatsachen. Das heißt, man ist von Tatsachen überzeugt, man kann diese Tatsachen aber nicht sehen. Und dann lasst uns weiterlesen in Vers 6, Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Man kann nicht sagen, ohne Glaube kann man Gott ein bisschen gefallen. Oder ohne Glaube kannst du Gott zur Hälfte gefallen. Hier steht, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und ich habe eine Predigt gehört, da sagte der Prediger, es gibt zwei Arten von Glauben. Es gibt einmal den Loch Ness-Glauben und einmal den Aspirin-Glauben. Wisst ihr, wer Loch Ness ist? Wer weiß, was Loch Ness ist? Okay. Es gibt einen See in Schottland, das ist der zweitgrößte See in Schottland. Der ist zwar der zweitgrößte, aber der tiefste. Das heißt, in diesem See ist wassermäßig am meisten Wasser drin in ganz Schottland. Wassermäßig der größte See. Und dieser See heißt Loch Ness. Und schon um 800 nach Christus gab es wohl Menschen, die haben in diesem See ein Seeungeheuer entdeckt. Und dieses Seeungeheuer wurde irgendwann mal Nessie genannt oder auch Loch Ness, einfach für den See. Und dieses Seeungeheuer, das haben ganz, ganz wenige Menschen gesehen. Das soll ungefähr 20 Meter groß sein und es ähnelt einem Dinosaurier. Es gab auch mal ein Foto, jemand hat geschafft, ein Foto zu machen davon, von diesem Seeungeheuer. Und dadurch konnten das alle Menschen sehen. Schlecht war nur, dass im Nachhinein jemand gesagt hat, das Foto habe ich gefälscht. Es war jemand anders. Aber es ist ein sagenumwobenes Seeungeheuer. Und jetzt ist die Frage, es gibt Leute, die sagen, die haben es gesehen. Es gibt Fotos, die waren gefälscht. Aber das ist Loch Ness. Es gibt Leute, die glauben wirklich daran. Aber jetzt ist die Frage, glaubst du an Loch Ness oder nicht? Glaubst du, dass es dieses Seeungeheuer gibt? Ja? Nein? Okay? Ändert sich dann etwas in deinem Leben, ob du daran glaubst oder nicht? Wenn du daran glaubst, fährst du vielleicht mal hin, guckst dir den See an, das machst du mit anderen Seen aber auch. Aber an sich hat der Glaube, ob es Loch Ness gibt oder nicht, keine Auswirkung auf unser Leben. Und genauso ist bei dem Loch Ness-Glauben auf Gott bezogen, das ist ein Glaube an die Existenz Gottes. Das heißt, es gibt Menschen, die sagen, ich glaube, dass es Gott gibt. Die haben aber diesen Loch Ness-Glauben. Das ist nicht falsch, dass die daran glauben, dass es Gott gibt. Aber wir haben gelesen in Vers 19, das glauben die Dämonen auch und zittern. Der Teufel, der glaubt auch, dass es Gott gibt. Das ist ein Glaube ohne Werke. Das ist ein Glaube, der nicht verändert. Und interessant ist in Vers 14, in Jakobus 2, Vers 14, da schreibt Jakobus, was nützt es? Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Ja, also, was nützt es, wenn er sagt, also was nützt es, wenn jemand sagt, er hat Glauben? Da steht nicht, was nützt es, obwohl ein Mensch Glauben hat? Ja, das ist der Unterschied. Paulus spricht über eine Person, Jakobus spricht über eine Person, die sagt, da ist jemand, der sagt, er hat Glauben. Jakobus spricht nicht von einer Person, die definitiv Glauben hat. Der Unterschied zum Loch Ness-Glauben oder das Gegenteil vom Loch Ness-Glauben ist der Aspirin-Glauben. Wisst ihr, was Aspirin ist? Wer weiß, was Aspirin ist? Oh, das sind ein paar mehr. Wenn ich dich jetzt frage, glaubst du an Aspirin? Du sagst jetzt ja oder nein. Ändert sich etwas in deinem Leben mit oder ohne der Aspirin-Tablette? Für einige ändert sich nichts, die haben wahrscheinlich keine Kopfschmerzen. Aber wenn ich an Aspirin glaube, wenn ich dich frage, glaubst du an Loch Ness, dann ist das eine Frage von Glauben. Du glaubst, gibt es ihn oder gibt es ihn nicht? Wenn ich dich frage, glaubst du an die Aspirin-Tablette, da frage ich dich nicht, obwohl ich dich das vom Wort das Gleiche frage, frage ich dich nicht, ob du an die Existenz der Aspirin-Tablette glaubst, sondern ich frage dich, ob du an die Wirkung glaubst. Und der Aspirin-Glaube ist etwas, oder ist ein Glaube, der sich auf Gott einlässt. Und dieser Glaube ist der biblische Glaube. Das ist der Glaube mit Werken, wie in Vers 22, 24 und 26 beschrieben wird. Wenn ich an Aspirin glaube, dann führt mein Glaube zur Anwendung der Tablette. Wenn ich Kopfschmerzen habe, werde ich diese benutzen oder eine ähnliche mit dem gleichen Wirkstoff. Man setzt sich der Wirkung der Tablette aus. Und diese Tablette bewirkt etwas in meinem Leben. Wenn ich Kopfschmerzen habe und diese Tablette benutzt, verändert sich mein Tag. Und echter Glaube setzt sich der Wirkung Gottes in dem Leben aus. Echter Glaube lässt Gott etwas in meinem Leben bewirken. Und dieser Glaube hat etwas mit Vertrauen zu tun. Und um das zu verdeutlichen, führt Jakobus hier auch noch vier Beispiele auf. Die wollen wir kurz betrachten. Das erste Beispiel ist in Jakobus 2, 15 und 16. Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geh hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? Da ist jemand, der hat nichts anzuziehen und nichts zu essen. Das sind definitiv nicht wir, weil ich bin mir sicher, dass jeder heute Morgen die Möglichkeit hat, etwas zu essen, und jeder von euch hat auch etwas anzuziehen. Aber hier ist jemand, der hat es nicht. Dem geht das richtig dreckig. Und ich glaube, wenn jemand mal nichts anzuziehen hatte und nichts zu essen hatte, dann weiß er, wovon Jakobus hier spricht. Und diese Person, die ist in der glücklichen Lage, dass sie einen Bruder und eine Schwester hat. Und dieser Bruder und Schwester kommen jetzt zu dieser Person und sagen, geh hin in Frieden. Optimal. Der Bruder, die Schwester wünscht mir Frieden, wärmt und sättigt euch und wünscht mir das, was mir eigentlich fehlt. Aber warum wirken diese Worte wie blanker Hohn? Was ist die Folge dieser Worte, dieser ausgesprochenen Worte? Ändert sich was für die betroffene Person? Wenn wir jetzt die Geschichte weiter, ich sag mal, ausführen würden und dieser Person würde nichts anzuziehen und nichts zu essen bekommen, wäre sie weiter Kälte und Hunger ausgesetzt. Und wenn man durchweg Kälte und Hunger ausgesetzt ist, wird man irgendwann sterben. Das heißt, die Folge der Worte ist der Tod. Was sind Worte ohne Taten wert? Jakobus zeigt es in diesem Beispiel ganz deutlich. Worte ohne Taten sind nichts wert. Das zweite Beispiel, was er aufführt, ist Glauben ohne Werke. Jakobus 2, Vers 18, ich lese das aus der Elberfelder Übersetzung, weil es da leichter verständlich ist. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Was ist eigentlich das Problem beim Glauben? Das Problem beim Glauben ist, ich kann ihn dir nicht beweisen. Ich kann dir meinen Glauben nicht beweisen. Ich kann dir nicht Jesus auf den Tisch legen oder so wie einen neuen Gast vorstellen, der reinkommt. Jesus kommt in der Tür rein. Ich sage, hier, liebe Leute, das ist Jesus. So sieht er aus. Wer nicht dran glaubt, kann ihn anfassen, kann ihn berühren. Man kann ihn fühlen. Er ist sehbar und er wird gleich ein Wort zu uns reden. Das ist nicht möglich. Und deswegen steht auch in 1. Korinther 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Das heißt, für die Leute, die es nicht glauben, die Menschen, die Gott im Glauben nicht annehmen, ist es eine Dummheit. Und es ist irgendwo auch für diese Menschen nachvollziehbar. Weil ich kann einen Atheist nicht mit meinem Glauben überzeugen. Wenn ich einem Atheist sage, ich glaube, dann sagt er, zeig es mir. Und ich sage, Moment, leg den Glauben auf den Tisch und sage, hier ist mein Glaube. Fass ihn an. Das geht nicht. Man kann den Glauben nicht zeigen, man kann ihn nicht auf den Tisch legen. Und es gibt praktische Beispiele, zum Beispiel elektrischer Strom. Wer von euch glaubt, dass es hier elektrischen Strom gibt? Alle. Okay. Dann würde ich sagen, leg mir den elektrischen Strom hier auf den Tisch. Sagen, ja, das macht man vielleicht einmal, das geht doch gar nicht, wenn ich auf dem Weg dorthin bin, dann bin ich vielleicht auch nicht mehr. Ich glaube auch, dass es elektrischen Strom gibt, ich weiß es sogar, es ist eine Tatsache, obwohl ich es euch nicht beweisen kann. Aber die Lampen hier brennen, ich rede durch das Mikrofon, der Beamer schmeißt die Ferse an die Wand, also kann ich durch die Auswirkungen des elektrischen Stroms beweisen, dass es den elektrischen Strom gibt. Ich habe noch eine weitere Behauptung. Ich würde behaupten, es gibt hier noch ganz viele andere Stimmen in diesem Raum, außer eure und meine. Glaubt ihr mir nicht? Dann würde ich gleich ein Radio hervorholen, die Antenne hochziehen, den Anknopf drücken und wir hören Stimmen. Es gibt Stimmen in diesem Raum. Und ich glaube das, und es ist eine Tatsache, wir können sie zwar nicht auf den Tisch legen, wir können sie nicht sehen und nicht anfassen, aber wenn wir ein Gerät haben, das die Mittelwellen, Kurzwellen oder Ultrakurzwellen auffangen kann, dann werden diese Stimmen hörbar. Oder den Wind. Kann man Wind sehen, hören oder anfassen? Man kann Wind vielleicht pfeifen hören, das ist, wenn er irgendwo auf Gegenstände trifft. Aber die Auswirkung des Windes, den kann ich sehen. Wenn sich der Baum biegt, oder wenn Surfer auf dem See sind und dann kommen sie zurück und dann sagen die, hast du den Wind da draußen gesehen? Und sagt der andere, ja, der war richtig gut. Haben die den Wind gesehen? Natürlich nicht. Aber die haben die Auswirkung, das Segel, was sich aufbläht und das einen dann trägt, spüren können. Oder wenn ich jetzt sage, hier dieses Klavier, das kann Musik machen. Dann sagt ihr, haha, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Würde ich euch eine Kettensäge geben oder einen Schraubenschlüssel. Dann setzt sich jemand dran und sagt, so, jetzt werde ich mal gucken, wo die Musik bei dem Klavier ist. Dann kannst du das Klavier mit dem Schraubschlüssel auseinandernehmen, erstmal die sanfte Variante und wenn du nichts gefunden hast, dann nimmst du vielleicht die Kettensäge, schneid das Holz noch kaputt. Du wirst keine Musik finden. Erst wenn sich jemand hinsetzt und darauf spielt, dann ertönt die Musik. Und das alles, die Musik, der Wind, der elektrische Strom, die Stimmen hier in diesem Raum, das sind Tatsachen. Alles sind Tatsachen, die aber erst bewiesen werden können, wenn sie umgesetzt werden, wenn diese Tatsachen zur Anwendung kommen. Und wie kann ich das auf den Glauben beziehen? Ich glaube an Jesus Christus. Andere sagen, Jesus wohnt in meinem Herzen. Aber wenn Jesus in deinem Herzen wohnt und du möchtest das einem, der nicht glaubt, zeigen, kannst du ihm sagen, du bist vielleicht Arzt oder auch nicht, trotzdem, ich erlaube dir, Jesus in mir zu suchen. Dann fährt man ins Krankenhaus, legt sich auf den OP-Tisch, lässt sich aufschneiden und es ist interessant, dein Gegenüber wird nichts finden. Hast du ihn belogen? Hast du ihn betrogen? Erst wenn ich Werke im Glauben vollbringe, wird mein Glauben sichtbar für andere zum Zeugnis. Erst wenn ich Gott gehorsam bin, kann mein Gegenüber sehen, woran ich glaube. Dann wird mein Glaube sichtbar. Mein Glauben muss in meinem Leben zur Anwendung kommen. Und das ist der Beweis für den, der nicht glaubt, dass es Gott gibt. Glauben ohne Werke oder reine Lippenbekenntnisse haben keine Auswirkung. Erst der echte Glaube und die Hingabe bewirken etwas in unserem Leben und in dem Leben der anderen. Das nächste Beispiel, was Jakobus aufführt, in Jakobus 2, Vers 21 bis 24. Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber wurde Gott. Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Hier sagt Jakobus, Abraham hat die Werke vollbracht und deswegen wurde er gerecht vor Gott. Und lasst uns mal die Meinung von Paulus dazu lesen in Römer 4, Vers 1 bis 5. Römer 4, 1 bis 5. Was sollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Paulus sagt, wenn jemand meint, Werke tun zu müssen, dann wird er auch an diesen Werken gemessen werden. Wenn jemand aber keine Werke verrichtet, sondern einfach nur glaubt an den, der die Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Das heißt, Paulus sagt, man wird durch Glauben gerecht. Jakobus sagt aber in Vers 24, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch Glauben allein. Was interessant ist, guckt euch mal die Parallelen an, die beide ziehen. Welchen Bibelvers aus dem Alten Testament nehmen sie dazu, um, ich sage mal, ihren Standpunkt zu bestätigen? Das ist 1. Mose 15, Vers 6. Beide erwähnen den Vers. Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Was hat Abraham gemacht? Gott sagte zu Abraham, geh aus deiner Stadt, folge mir in ein Land, was du noch nicht kennst. Gott hat zu Abraham gesagt, nimm deinen Sohn und opfer ihn mir. Was hat Abraham gemacht? In beiden Fällen ging er los und führte aus, womit Gott ihn beauftragt hat. Was wäre die Alternative gewesen bei Abraham? Abraham hätte sagen können, Gott, ich glaube, wenn ich meinen Sohn opfer, wenn ich jetzt dahin gehe, glaube ich zu 100%, dass du ihn wieder lebendig machen kannst. Und weil ich glaube, dass du ihn eh wieder lebendig machst, nachdem ich ihn getötet habe oder geopfert habe, deswegen gehe ich jetzt nicht, weil ich glaube dir so fest, deswegen sparen wir uns jetzt diesen Weg. Wäre das Glauben gewesen? Es wäre kein Glauben gewesen. Oder Gott hätte zu ihm gesagt, oder hat zu ihm gesagt, geh aus deiner Stadt, aus deinem Vaterhaus. Und Abraham hätte gesagt, Gott, ich glaube zu 100%, dass den Weg, den du mich führen wirst, dass der gut für mich ist. Vielen Dank, dass du mich gesendet hast. Wird zu Hause bleiben und nichts tun. Das wäre die Alternative. Wäre das Glauben? Der Hans-Peter Reuer, der Bergführer gewesen ist und Prediger, der erzählte mal, dass er mit einer Männergruppe unterwegs war. Das waren trockene Alkoholiker und er hat eine Freizeit für die veranstaltet. Und dann sind die auf den Berg hochgeklettert und er hatte so ein Seil dabei, womit die abgeseilt werden. Und er hat ihnen gesagt, dieses Seil trägt 2500 Kilogramm. Und die haben das unten dann im Lager besprochen, so die ganze Ausrüstung, das Seil und so weiter und so fort. Und dann hat er gesagt, glaubt ihr das? Ja, sicher, 100%, ne? Ist ja geprüft und erprobt worden, das Seil. Und dann sind die da hochgestiegen und dann hat der Hans-Peter Reuer zu ihnen gesagt, so, jetzt werde ich dich sichern, lehn dich am Hang einfach zurück, genieße das Abseilen und lass dich einfach fallen. Und ja, die Männer haben sich nicht so wirklich getraut. Und dann hat er gesagt, dieses Seil hält 2500 Kilo. Glaubst du das? Ja. Wie schwer bist du? 70 Kilo. Okay. Dann lehn dich zurück und genieße das Abseilen. Nein. Ist das Glaube? Das ist kein Glaube. Und es wird erst zum Glauben, wenn ich das, was ich glaube, auch beweise. Und es, der Schlüsselvers in diesem Beispiel, den ich jetzt herausheben würde, ist Vers 22, da steht, siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Glauben wird mit der Tat wirksam und vollkommen. Das nächste Beispiel, genau, Vers 22 nochmal, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam wurde. Und im nächsten Beispiel, Jakobus 2, Vers 25, ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einen anderen Weg entließ? Ich habe noch den die Stelle Hebräer 11, Vers 31 dazu getan, weil nicht, dass Leute sagen, Rahab eine Hure war, hat sich Jakobus hier vertan. Nein, in Hebräer 11, Vers 31 steht es auch nochmal, durch Glauben ging Rahab die Hure nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschaft damit Frieden aufgenommen hatte. Hier steht, durch Glauben ging sie nicht verloren und hier steht, durch Werk ist sie gerechtfertigt worden. Widerspricht sich das? Was hat Rahab geglaubt? Rahab hat geglaubt, dass Gott auf der Seite von Israel steht und dass die Mauern von Jericho fallen werden. Sie hat das geglaubt. Wodurch wurde der Glaube sichtbar? Der Glaube wurde sichtbar, indem sie die Spione, die Kundschafter, bei sich aufgenommen hat und sie davor ja bewahrt hat, dass sie erkannt werden. Was wäre die Alternative gewesen? Stellt euch vor, Rahab hätte geglaubt, hätte gesagt, das wird unser Untergang, Gott ist auf der Seite von Israel, das gibt nichts, wir werden sterben. Und dann stehen die Kundschafter vor eurer Tür oder die sind bei ihr und sagen, hängen das rote Seil raus und dann wirst du verschont werden. Und sie hätte gesagt, ich glaube ganz fest, dass das so eintreffen wird. Sie hätte die Botschaft aber nicht aufgenommen und nicht das Seil rausgehangen. Was wäre passiert? Die Folge dieses Handelns wäre der Tod zusammen mit den anderen Bürgern, in Hebräer steht Ungläubigen, von Jericho. Das heißt, sie hat geglaubt und der Glaube wurde in der Tat sichtbar. Wenn wir das jetzt so betrachten, ist jetzt die Frage, widersprechen sich Jakobus und Paulus denn tatsächlich? Widerspricht Jakobus in diesem Abschnitt, in diesem kurzen Abschnitt in der Bibel, tatsächlich den vielen Briefen und den Römerbrief zu dem, was Paulus gesagt hat? Lasst uns dazu nochmal in Römer 6, Vers 11 bis 13 und Vers 18 bis 22 nachlesen. Römer 6, 11 bis 13. Schreibt Paulus, also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unseren Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind und aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Und 18 bis 22. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, deren ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Paulus fordert uns hier auf, gebt euch Gott als Werkzeuge hin. Und wozu möchte uns Gott als Werkzeuge auf dieser Erde gebrauchen? Wir sollen Licht und Salz sein für die Erde, wir sollen sichtbar sein. Und weiter, stellt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Paulus hat durch sein Leben diese Lehre unterstrichen. Und das, was Jakobus hier in Jakobus 2 schildert, und lehrt, das ist die Fortsetzung zu dem, was Paulus gelehrt hat. Paulus hat die Errettung durch Glauben aus Gnade gelehrt. Und Jakobus widerspricht diesem hier nicht. Jakobus sagt nichts anderes. Jakobus spricht hier von zwei Menschen. Der eine behauptet, dass er glaubt, aber man kann in seinem Leben absolut gar nichts sehen. Das ist jemand, der sagt, wie wenn ich auf die Straße gehe und sage, oder wenn ich in Deutschland eine Umfrage mache, wer glaubt an Jesus Christus? Es wären ganz schön viele. Und wenn ich fragen würde, hast du eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus? Da würden es auf einmal weniger werden. Aber diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus führt dazu, dass das, was in uns ist, nach außen kommt. Und es ist nicht etwas, was wir gezwungen tun. Es ist nicht etwas, was wir aus Gesetzlichkeit tun. Es ist nicht etwas, was Gott von uns in dem Sinne fordert, dass er sagt, ihr müsst jetzt das, das und das tun, sonst ist eure Errettung gefährdet. Sondern es ist etwas, was aus dem Glauben herauskommt. Das ist wie, wenn von einem Apfelbaum die Frucht, ein Apfel kommt einfach raus. Genauso ist das mit unserem Glauben. Wenn es der echte Glaube ist und kein Lippenbekenntnisse, kommt die Frucht aus uns raus. Und Jesus selbst hat das in der Bergpredigt gesagt, Matthäus 7, 15 bis 27. Ich werde hier aber nur Vers 24 und 26 lesen. Wer möchte, kann das zu Hause lesen. Matthäus 15, 7 bis 27. Matthäus 7, Vers 15 bis 27. Der Vers 24. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, dem will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Vers 26. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf dem Sand baute. Echter Glaube ist Hören und Tun. Falscher Glaube ist Hören und Nicht-Tun. Das ist ein Glaube ohne Auswirkung auf dein Leben und ohne Beweis Gottes für die anderen, die um dich herum leben. Oder Johannes 15, Vers 5. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn wir nichts tun, sind wir dann nicht von Gott getrennt? Wer in ihm ist, der bringt viel Frucht. Nicht eventuell, nicht vielleicht, sondern wenn wir mit Jesus verbunden sind, werden wir Frucht bringen. Und nochmal Jakobus 2, 24. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch Glauben allein. Der Mensch, man kann das auch umformulieren, so seht ihr nun, dass der Mensch durch echten Glauben rechtfertigt wird und nicht durch das reine Lippenbekenntnis. Und wenn ich gucke, dass sich darüber die Leute streiten, wird man durch Glauben rechtfertigt oder durch die Werke, dann kann man weiter drauf gucken und sagen, was ist eigentlich erforderlich, damit wir vor Gott gerecht dastehen? Was ist für unsere Rechtfertigung erforderlich? Und da lasst uns nochmal Römer zu aufschlagen. Sind jetzt ein paar Verse hintereinander. Römer 3, Vers 24. So dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Was ist erforderlich, damit wir gerechtfertigt werden? Da steht gerechtfertigt durch seine Gnade. Das heißt, Gnade ist erforderlich, damit wir gerecht vor Gott dastehen können. Wir haben es nicht verdient. Römer 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Glauben, durch den Glauben gerechtfertigt. Die Reaktion auf die Gnade Gottes. Wir nehmen das Geschenk an. Das ist der Glaube, den wir haben, der erforderlich ist, damit wir gerecht vor Gott dastehen können. Römer 5, Vers 9. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Wodurch sind wir gerechtfertigt worden? Durch sein Blut. Blut war erforderlich, damit wir gerecht sein können vor Gott. Blut ist der Preis, der für uns bezahlt werden musste. Römer 8, Vers 33. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer rechtfertigt uns? Gott ist es, der rechtfertigt. Und Römer 4, Vers 24 und 25. Sondern auch um unsretwillen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus dem Toten auferweckt hat. Ihn, der um unsere Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Die Kraft der Auferstehung, die Auferstehung Jesu, dass Jesus auferweckt worden ist, war erforderlich, damit dadurch wir gerechtfertigt werden. Und was haben die Werke damit zu tun? Werke, Jakobus 2, 24, das haben wir schon gelesen, dass wir auch durch Werke gerechtfertigt werden. Was haben die Werke damit zu tun? Die Werke sind der äußere Beweis, dass unser Glauben echt ist. Und John MacArthur schreibt in seiner Auslegung, Gnade ist die Grundlage, auf der Gott rechtfertigt. Glaube ist das Mittel, durch das der Mensch die Rechtfertigung annimmt. Das Blut ist der Preis, den unser Heiland dafür bezahlt hat. Gott ist handelnder bei der Rechtfertigung. Die Kraft der Auferstehung Jesu ist der Beweis der Rechtfertigung und die Werke sind das Ergebnis. Das ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang zu betrachten, dass die Werke Ergebnis des Glaubens sind. Die Werke für sich allein, wenn wir jetzt gucken, was hatte Abraham vor? Wenn wir jetzt bei Abraham den Glauben ausblenden, was hatte Abraham vor? Er ging hin, um seinen Sohn zu opfern. Wenn jetzt jemand von euch hingeht und sagt, ich möchte jetzt meinen Sohn opfern, ist das eine gute Tat? Kann man dieses Werk rechtfertigen? Was hat die Hure Rahab gemacht? Sie hat ihr eigenes Volk verraten. Sie hat ihr eigenes Volk hintergangen. War das eine gute Tat? War das ein gutes Werk, wodurch man gerecht werden kann? Allein die Werke rechtfertigen einen nicht. Oftmals sind allein die Werke sogar etwas Negatives. Deswegen ist der entscheidende Punkt der Glaube, und echter Glaube bestätigt sich durch das Ausleben, durch die Anwendung. Glaube an Jesus Christus, Glaube an diese Tatsache wird erst sichtbar durch die Anwendung. Glaube an die Existenz Gottes bringt dir nichts, genauso wenig wie sie dem Teufel oder den Dämonen was bringt. Echter Glaube ist sichtbar. Sichtbar in den Werken des Glaubens, nicht in den Werken des Gesetzes. Und so wie das Hobby, so wie bei den Jungs, die wir hier vorne gesehen haben, erst zum Hobby wird, wenn es ausgelebt wird, wenn es sichtbar wird, wenn man es beweisen kann. Genauso ist der Glaube erst echt, wenn er ausgelebt wird. Und ich möchte dich heute fragen, wenn man dich heute beschuldigen würde, ein Christ zu sein, könnte man dann deine Schuld beweisen? Lass uns aufstehen und beten.